Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast vom House of One. Ich sitze heute hier mit meiner wunderbaren Kollegin Maike Schöfer. Hallo. Schön, dass wir zusammen heute da sind. Leider ist Rebecca heute nicht da, aber wir schicken ihr viele Grüße, viele Küsschen und hoffen, bei der nächsten Folge wieder zusammen zu sein. Wir sprechen heute über eine bestimmte Person. Ich wollte schon Prophet sagen, aber wir werden wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen, ob er auch ein Prophet im Christentum ist. Und zwar kennen ihn wahrscheinlich auch schon sehr viele, auch aus Kinderbüchern oder auch Serien. Über ihn wurde viel auch gesprochen. Über ihn gibt es sogar ein Museum, im jüdischen Museum in Berlin. Und zwar heißt dieses Museum an Noah. Wir sprechen heute über Noah, über Nuh alaihi salam. Friede sei mit ihm. Bevor wir aber mit dem Thema weitermachen und insbesondere einsteigen, möchte ich euch gerne nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir eine Spendeverdopplungskampagne haben, die 3 Monate andauert und wird gefördert, beziehungsweise die Spende wird verdoppelt von 2 Stiftungen, von der Bethe-Stiftung und Hele-Avos-Stiftung. Wir freuen uns auf eure Spenden. So, jetzt geht's aber los mit unserer Folge. Vielleicht habt ihr, vor allem diejenigen, die uns auch sehen können, ein Buch entdeckt, was auf meinem Schoß lag. Wir haben letztes Jahr eine Anfrage bekommen, mit Kanaan-Restaurant zusammen etwas gemeinsam zu kochen. Und wir haben uns überlegt, was können wir denn kochen? Und kamen zu dem Ergebnis, dass wir zusammen eine Aschure kochen. Was hat das mit unserem Thema heute zu tun und warum haben wir Aschure gekocht und was ist das? Dazu kommen wir eben gleich. Nuh, ein Prophet, ein sehr wichtiger Prophet im Islam. Er ist vor allem auch einer der 5 wichtigen Propheten im Islam. Man nennt ihn auch, er ist quasi der zweite, also Adam ist der erste Mensch und Noah ist quasi der zweite, ja, wichtigste Mensch, hört sich so ein bisschen kategorisiert an, aber er ist tatsächlich so wichtig, dass er auch als so zweiter Vatermensch gelten könnte, weil eben den Ereignissen, was passiert ist, wenn wir Noah sagen. Wenn wir Noah sagen, was kommt dir so in den Sinn?
Ich kann mir vorstellen, dass mir genau das in den Sinn kommt, was vielen Menschen aus meiner Kirche und vielleicht auch darüber hinaus in den Sinn kommt. Und zwar denke ich sofort an ein riesengroßes Schiff, an viele bunte Tiere und an einen großen Regenbogen. Das kommt mir sofort in den Kopf, wenn ich an Noah denke. Mhm. Wie ist das bei dir?
Ich muss tatsächlich auch an die Arche denken. Und dann natürlich habe ich auch die Sintflut im Kopf. Und das war's dann eigentlich, also als erste 2 große Blöcke. Wir wollen uns aber auch natürlich die Geschichte, die Erzählung Noahs auch ein bisschen genauer anschauen, wie sie in der Bibel vorkommt, wie sie im Koran vorkommt und welche Parallelen wir haben. Weil ja chronologisch die Bibel zuerst kommt. Möchtest du anfangen und uns ein bisschen mit hineinnehmen, wie Noah in der Bibel vorkommt?
Ja, gerne. Ich dachte, ich nehme euch so ein bisschen mit in das, was vorher passiert. Viele können die Arche-Noah-Geschichte vielleicht nicht so ganz einordnen. Und ich kann euch schon mal sagen und beruhigen, wenn ihr sie sucht, sie steht fast ganz am Anfang. Und zwar beginnen die ersten Texte in der Bibel mit der Schöpfungsgeschichte oder den beiden Schöpfungsgeschichten. Da lesen wir über Adam und Eva, über das Paradies und so weiter. Dann kommen schon Kain und Abel, darüber haben wir auch schon gesprochen. Dann werden die ganzen Nachkommen von Kain aufgezählt. Dann bekommen Adam und Eva nochmal einen Sohn, und zwar Seth. Und dann werden die ganzen Söhne von Seth aufgezählt und am Ende landen wir bei Lamech und Lamech zeugte Noah. Und dann geht's schon los mit der Arche-Noah-Geschichte. Also wir befinden uns, wenn wir uns die große Bibel angucken, hier ist sie ja, in besonders schöner, glitzernder Ausgabe. Wir sind ganz am Anfang auf einer der ersten Seiten. Und dann geht's los. Noah ist schon ziemlich alt, als er den Auftrag von Gott bekommt. Und diesen Auftrag, den er von Gott bekommt, der wird auch gar nicht weiter groß erklärt, sondern es heißt in der Vorrede so viel wie, die Menschen sind einfach böse. die streiten untereinander, die verhalten sich nicht gut. Ich möchte meine Schöpfung vernichten, ich möchte die Menschen vernichten. Mhm. Und dich schaue ich aber mit Gnade an, Noah, und du bekommst den Auftrag, eine Arche zu bauen, mhm, für dich, deine Familie und für die Tiere. Die Tiere sollen auch gerettet werden, jeweils zwei einer Art. Mhm. Das ist der Auftrag. Und dann folgt eine Bauanleitung, ziemlich genau, wie die Arche aussehen soll. Vielleicht habt ihr mal Bilder gesehen. Also viele versuchen, die Arche dann auch so zu illustrieren, wie es beschrieben steht. Da wird immer, die Maßeinheit sind Ellen. Das ist quasi eine Elle. Und stehen da 300 Ellen mal 50 Ellen und so weiter. So hoch, so lang, so breit soll sie aussehen. Und in der Mitte eine kleine Tür zum Hineingehen. Und genauso wird sie heute oft noch dargestellt. Oder tatsächlich nachgebaut an einigen Stellen. Es gibt Museen und so, und auch so Outdoor-Museen, wo manchmal die Arche gezeigt wird, wie sie hätte aussehen können. Ja, und mit diesem Auftrag oder diesen Auftrag nimmt Noah an und baut diese Arche. Und die Tiere kommen dann in die Arche, wie auch immer, das dürfen wir uns anscheinend selber vorstellen. Und dann steigt 150 Tage lang das Wasser. Wir haben ja kurz überlegt, ob wir uns hier heute mit Regenschirm hinsetzen oder ob wir uns irgendwie eine kleine Arche bauen. Aber das sieht wahrscheinlich nicht so gut aus. Wir stellen es uns einfach vor. Und dann haben wir 40 Tage diese Flut. Und nach 40 Tagen schickt Noah dann einen Raben los, der kommt aber zurück. Naja. Schickt eine Taube los, sie kommt wieder zurück, und dann nach 7 Tagen schickt er noch einmal eine Taube los, und die bringt dann einen Ölzweig mit und kommt nicht mehr wieder. Sie kommt nicht mehr wieder. Und da weiß Noah, das Wasser sinkt, es gibt Land, wir können bald die Arche öffnen und das Land wieder betreten. Und dann schließt die Geschichte damit, dass Gott ein Versprechen gibt und einen Bund schließt mit Noah und sagt, verspreche euch hier, ich will nie wieder die Schöpfung vernichten, ich bleibe immer an eurer Seite, und das Zeichen meiner Verbundenheit, das ist der Regenbogen am Himmel. Und solange ihr diesen Regenbogen seht am Himmel und wahrnehmt, ist das ein Zeichen an euch meiner Treue. Und dann gibt es noch so einen Nachklapp, da kommen wir vielleicht dann nochmal dazu. Aber das ist so erstmal das erste Ende. Ein paar Details habe ich jetzt nicht mitgenannt. Aber was ich spannend finde, das würde ich dich dann auch gleich fragen, wenn du erzählt hast, hat die Frau von Noah einen Namen?
Aha.
Und wie wird der Name, was bedeutet der Name, okay, Noah? Oder du hast Nuch gesagt. Mhm. Und was bedeutet eigentlich Arche im Islam? Mhm. Denn die Übersetzung, hier sind, dass Noah so viel wie Ruhe bedeutet.
Ah ja.
Das finde ich irgendwie eine total spannende Übersetzung. Also der Name ist schon aufgeladen mit Bedeutung, wenn ich mir das tobende Meer vorstelle und diese tobenden Fluten, tosenden Fluten, und spannend. Noah dann in der Arche die Ruhe. Und die Arche heißt wohl so viel wie Kasten.
Ah, ja.
Und stellt dann auch gleich eine Verbindung her zu dem Korb, zu dem Kasten, in dem auch Mose dann gelegen haben soll.
Ach, spannend.
Okay. Also natürlich nicht in der Größe, also wir hatten keine.
Ja, Kasten, ja, klar. Okay, wow. Ich gehe vielleicht auf die Fragen ein. Wenn nicht, dann stellst du mir nochmal, ja?
Ja, wie ist es im Koran?
Genau, wie ist es im Koran? Puh, Noah, wie gesagt, ist einer der wichtigsten Propheten und kommt auch von der Chronologie eben nicht allzu viele Jahre nach Adam. Wobei dazu haben wir gar keine Infos, aber von dem Prophetenabfolge kann ich das eben so sagen. Aber ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen. Naja, auf jeden Fall, eigentlich, wenn jetzt unsere ZuhörerInnen aufgepasst haben, wenn wir immer über Prophetengeschichten sprechen, dann bin ich meistens immer die Person, die sagt, haben wir keine Angaben dazu. Genau, das wissen wir nicht. Details haben wir nicht.
Und, aber
bei Noah gibt es tatsächlich beim Alter, beziehungsweise beim, das ist jetzt auch natürlich mit, was ist damit gemeint? Da steht, dass Noah 1000 Jahre minus 50,
ja,
also 950 Jahre, unter den Menschen war.
Das kann ich bestätigen.
Aber genau, manche Gelehrten fragen eben, stellen sich die Frage, hat er 950 Jahre gelebt? War er 950 Jahre damit beauftragt als Prophet? War er 950 Jahre unter diesen Menschen, bei diesem Volk eben? Das ist mit Fragezeichen, aber 950, da haben wir eine ganz konkrete Zahl. Und die Gelehrten sagen, es ist ganz ungewöhnlich, dass da nicht 950 steht, sondern 1000. Und ja, nehme von dem 50 weg. Weil da ist auch nochmal so eine Meinung drin, weil wenn man 1000 sagt, dann ist es ja meistens so, wenn man circa sagt. Weißt du, es ist nicht genau, man rundet einfach auf oder ab. Und hier ist ganz genau mit 950. Das finde ich jetzt mal ganz spannend als Detail. Das zeigt mir von, also ich bin immer darauf orientiert, gezielt darauf zu schauen, welche Lehre kann ich draufziehen. Also diese 950 Jahre sagen mir vielleicht, okay, damals haben die Menschen einfach länger gelebt. Naja, auf jeden Fall, Noah ist natürlich auch wieder, hat natürlich nochmal eine Gemeinde, Menschen und Menschen, die auch sehr von der Religion eben abgekommen sind, und er hat eben den Auftrag, die Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren, in die Religion zu integrieren und sucht eben Hilfe bei Gott. Und wir haben auch Verse, wo Noah zu Gott betet und sagt, ich befürchte, dass diese Menschen hier nur noch abkommen werden und Unheil stiften und bittet halt eben um Hilfe, und wenn jetzt keine Hilfe kommt und die Menschen so weitermachen, wie sie weitermachen, dann befürchtet er eben, dass es noch schlimmer wird. Und daraufhin bekommt er eben diesen Auftrag, eine Arche zu bauen. Die Arche, auch bei der muslimischen, bei der islamischen Erzählung ist es so, dass da auch eben erstens alle Menschen, die ihm glauben, mitkommen sollen, einsteigen sollen. Alle von allen Tieren eben jeweils zwei die beiden Geschlechter mit reinkommen sollen. Man sagt auch, dass da Pflanzen drin waren, je nachdem welche Art. Und aber Details, so wie du es auch gesagt hast, wie sie reinkommen, wer sie sammelt, haben wir nicht. Wir haben aber allerdings, was jetzt auch nochmal eine Parallele ist, dass Gott eben Noah ganz genau sagt, wie er diese Arche zu bauen hat. Aber wir haben da auch keine jetzt Maßeinheiten, keine Ellen. Also wir wissen nur, dass Gott die Anweisung gegeben hat, wie eine Arche zu bauen ist. Da haben sich auch viele Menschen gefragt und sich lustig über ihn gemacht nach dem Motto, hier ist doch kein Wasser, hier steigt doch nichts, warum baust du hier jetzt eine Arche? Und er hat gesagt, ja, werdet ihr schon sehen, und hat aber trotzdem, also jetzt nicht so werdet ihr sehen, nach dem Motto, ich drück euch eins rein, das ist jetzt natürlich meine schlechte Erzählung. Aber genau, er hat immer noch weitergemacht, dass sie natürlich auch es schaffen, in die Arche reinzukommen, weil er wusste ganz genau, dass wenn sie eben in die Arche nicht schaffen, dass sie dann nicht mehr am Leben sein werden. Und genau, wie prophezeit, hat eben Gott dann zu einem bestimmten bestimmte Zeit gesagt, dass er und eben die Tiere und die Menschen einsteigen sollen. Und von Noahs Frau wissen wir nur keinen Namen. Wir wissen nur, Noahs Frau und ein Sohn sind von den Menschen, die nicht in die Arche eingestiegen sind. Die, weil die nicht an ihn geglaubt haben, nicht an seine Religion geglaubt haben. Und die durften nicht mit rein, beziehungsweise sie wollten auch nicht, weil sie das für Quatsch gehalten haben. Und nachdem eben die Arche voll besetzt war und die Türen zu, hat Gott eben, und das wird jetzt dann wieder beschrieben, dass Gott eben kochendes Wasser oder eben Wasser von der Erde rausgebracht hat, und es hat ganz krass geregnet, so dass es eben zu einer Flut gekommen ist, und so hat sich auch die Arche eben erhoben in dem Wasser, und Noah soll sogar noch zu seinem Sohn, der nicht eingestiegen ist, gesagt haben, komm doch schnell, und weil er gedacht hatte, da gibt es auch unsere Interpretation, er hat gedacht, er ist einer der Gläubigen, aber er hatte höchstwahrscheinlich so getan, als ob, und an dem letzten Tag hat sich's rausgestellt, dass dieser Glauben bei ihm nicht vertieft war eben, und deswegen er gar nicht in die Arche steigen wollte. Er meinte, ich steige auf einem hohen Berg und dann trifft mich das nicht. Und dann war das eben so, dass die Arche aufgestiegen ist, überall Wasser, und nach einer bestimmten Frist hat Gott eben nochmal dem Regen und der Erde befohlen, dass eben die Erde das Wasser ziehen soll, der Regen aufhören soll und die Arche ist dann auf einem Berg gelandet. Judi heißt dieser Berg. Es gibt natürlich
Genau.
Spekulationen, wo das sein kann, aber koranisch wissen wir nicht, wo das genau
Ja.
ist. Und es gibt auch koranisch keine Angaben, aber die Gelehrten sagen, dass Noahs Grab vermutlich auch jetzigen Saudi-Arabien, also auch in Mekka in der Richtung sein kann, aber dazu haben wir auch keine Informationen.
Gibt es noch so etwas wie ein Bund oder wie ein Versprechen Gottes an Noah? Also wie endet die Geschichte? Du meintest gerade, das Wasser
Ach
ging
so, ja.
vorüber, die Arche landete auf einem oder strandete auf
Ja.
einem Berg. Was passiert dann?
Dann passiert, gute Frage, danke, das habe ich tatsächlich übersprungen. Dann ist natürlich Noah und diejenigen, die errettet worden sind, sage ich mal, von deren Nachkommenschaft kommt halt eben dann, sollen die Menschen fortgepflanzt werden und kommen. Und da gibt es auch es gibt sehr viele Fragezeichen in der Hinsicht, ob diese Sintflut nur dort in einer bestimmten Region stattgefunden hat, ob sie auf der ganzen Welt stattgefunden hat, ob die Nachkommenschaft gemeint ist mit der ganzen Welt oder ob das nur dieses Volk anbelangt. Und Nachkommenschaft ist nicht unbedingt, so argumentieren viele Gelehrten, nicht unbedingt seine Familie, also von seinen Söhnen, sondern diejenigen, die in dieser Arche waren, sind die Nachkommen und die Völker. Und der Mainstream sagt, dass es nicht auf der ganzen Welt stattgefunden hat, sondern in einer bestimmten Region. Und eben das Versprechen ist nur, dass die Erretteten eben für die Nachfolgerschaft und für, also das Böse wurde quasi bekämpft oder beseitigt, weil sie eben nicht gehorsam waren und diejenigen, die gehorsam und ja, den Gottesdienst angenommen haben, Dienerschaft angenommen haben, die sind eben errettet. Das ist so.
Spannend finde ich, dass wir an dieser Stelle mal sehr ähnlich sind. Also sich die Geschichten sehr überschneiden, also in Details und so weiter, dann nochmal unterschiedlich, aber es ist sich sehr ähnlich. Und einen ganz wichtigen Punkt finde ich, darüber haben wir schon mal gesprochen in einer anderen Folge, dass das eigentlich eine total grauenhafte Geschichte ist, die ziemlich brutal ist, die die Menschen einteilt, ja auch in Gut und Böse und wer ist folgsam oder genau, und dass Gott, also zumindest jetzt in der biblischen Geschichte, sich von all diesen Menschen, die gerade noch geschaffen worden sind, von Gott selbst wieder vernichtet. Und ich weiß nicht, wie es im Koran ist oder generell im Islam, ob es da auch viele einzelne Kinderbücher gibt zu dieser Geschichte. Die gibt es auf jeden Fall in christlichen, kirchlichen Buchhandlungen. Ich habe eine ganz tolle Kinderbibel einmal mitgebracht, und zwar die Alle-Kinder-Bibel. Und da drinne ist auch die Arche Noah-Geschichte. Und hier heißt sie ein Schiffhaus voller Tiere und ist besonders schön illustriert, wie ich finde. Das empfehle ich euch, wenn ihr Lust habt auf eine ja, diverse Interpretation und auch Illustration der Arche Noah-Geschichte, seid ihr hier sicherlich an der richtigen Stelle, also die Alle-Kinder-Bibel. Und häufig werden die total süß und lieb und nett und happy clappy irgendwie illustriert und vorgestellt. Dabei ist das eine Brutalität, die diese Geschichte ja innehat. Und eigentlich nicht unbedingt eine Geschichte für Kinder. Gleichzeitig finde ich es natürlich auch wichtig, dass man Kinder nicht mit auch schwierigen Themen konfrontiert. Das gehört auch zum Leben dazu. Und gewisse Themen können und sollten auch kindgerecht aufbereitet werden und mit Kindern darüber gesprochen werden. Aber ich meine, dass dieses Bild von dieser Arche und diese bunten Tiere und darüber der Regenbogen und alle gucken irgendwie so, dass das ein bisschen auch verschleiert, was eigentlich da drinnen liegt. Und deswegen habe ich ganz schön viele Anfragen an diese Geschichte und auch an Noah. Er verhält sich nicht als aus einer christlichen Perspektive und aus einer biblischen Perspektive wie ein Prophet, denn er verkündet dieses Unheil nicht. Er sagt den Leuten nicht, kehrt um und steigt in die Arche ein oder so, sondern er zimmert irgendwie die Arche für sich selber. Und meine Frage ist, freut er sich, dass er errettet wird? Also bleibt er dann so ein bisschen in der bequem und warnt die anderen nicht? Dann mir vorzustellen, dass Gott nochmal aussortiert und gerade irgendwie so alles geschaffen und siehe, es war gut, es ist sehr gut, alle gesegnet und dann den größten Teil der Menschheit wieder vernichtet und ziemlich viele Tiere ja auch. und dann hinterher sagt so, okay, sorry, ich mach's nicht mehr, finde ich irgendwie auch ein bisschen krassen Move. Auf einer Interpretationsebene finde ich es interessant, weil wir vorher mit den Paradieserzählungen und Schöpfungsgeschichten ja auch dieses Gut und Böse, diesen Dualismus haben. Und der wird jetzt aber aufgehoben, aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber aus meiner Perspektive wird der mit dieser Geschichte aufgehoben, dieses Schwarz-Weiß, dieser dualistische Gedanke, weil jetzt die Vielfalt innerhalb dieser Schöpfung als Charakteristikum der Schöpfung selbst anerkannt wird. Also die unterschiedlichen Tiere und die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und dass sie ja zu Gott gehören und an Gott gebunden oder mit Gott verbunden sind. Das so würde ich das auch interpretieren, dass das damit aufgehoben ist. Aber ich finde es interessant, dass das auch eine Seite von Gott erzählt, die wir gerne an die Seite schieben und uns gerne nicht damit beschäftigen. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich total viele Überschneidungen zu uns heute. Also ich finde die Geschichte gar nicht so abwegig. Manche denken, das ist total der Quatsch, aber eigentlich liegen da total viele Aspekte für unsere Welt und für unsere Gesellschaft heute drin. Mhm. Also die drohenden Naturkatastrophen, wie schützen wir uns davor und wie gehen wir auch damit um? Mhm. Diese Naturkatastrophen oder fast diese apokalyptischen Szenarien, wenn wir uns vorstellen, 150 Tage regnet das, die Brunnen reißen auf, das ganze Wasser strömt überall raus. Ist ja auch eine traumatische Erfahrung. Also der dunkle Himmel, es ist nur nass, es regnet nur, da durchzukommen, aber dann eingebettet zu sein in diesem Kasten, mit dieser Angst um. Ja, ihr seht schon, ich komme schon irgendwie von einem zum nächsten.
In meinem muslimischen Kopf, Verständnis macht das natürlich alles halt so ein Kreislauf, weil ich meine, wir glauben ja auch an den jüngsten Tag und die Erzählungen, die auch brutal tatsächlich sind, Sintflut oder auch wir haben auch andere Erzählungen, andere Völker, denen Schlimmes zustößt. Das all das sind Fragmente, Trailer irgendwo auch für den jüngsten Tag. Aber und da ist eben so ein Aber. Wie erlebe ich die Katastrophen? Wie werde ich sie wahrnehmen? Wie haben es die Menschen wahrgenommen, denen das zugestoßen ist? Es ist ja nicht so von heute auf morgen, dass denen gar keine Chance gegeben worden ist. Also von der muslimischen Perspektive ist es so, Gott gibt den Menschen, hat den freien Willen gegeben und Gott hat auch eben durch die Propheten oder die Schriften oder überhaupt es verkündet, wie die Spielregeln sind. Diesen Menschen wurde eben Zeit gegeben, aber weil sie eben, und so kommt es auch im Koran vor, eben sturköpfig waren und darauf beharrt haben, eben nicht auf Gott zu hören, ist es denen zugestoßen. Und wir haben auch die Erzählung, wenn am jüngsten Tag, da wird es auch brutal hoch 10, und diejenigen, die aber einen festen Glauben haben, eben und gottgerecht sind, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt gerade das richtige Wort vielleicht nicht, und da kann man nicht sagen, auf jemanden zeigen, dass das sind diese Personen oder so, weiß ich nicht, aber wir haben nur die frohe Botschaft, dass diese Personen diese Zeit nicht so krass wahrnehmen werden, wie andere. Und da ist einfach nur die Hoffnung, dass man eben von den Personen wird, die in die Arche eingestiegen sind, die eben das nicht so hart mitbekommen. Nichtsdestotrotz, ja, es ist brutal und wir haben ja auch die 99 Namen Gottes und da immer wenn bei einer Veranstaltung oder so und es kommt zu diesen 99 Namen und ich erzähle dann auch, dass Gott der Bestrafende ist, dass Gott auch eben diese Eigenschaften hat, bekomme ich auch manchmal so die Rückfrage, ja, aber Gott ist doch barmherzig. Ja, Gott ist barmherzig und Gottes Barmherzigkeit ist on top. Aber Gott ist auch der Strafende und deswegen macht das in der islamischen Lehre auch so einen Sinn und der Kreis bildet sich. Aber ich finde es tatsächlich schwierig in puncto Kinderbücher überhaupt. Wie erzähle ich das dem Kind? Weil da entstehen ja dann Bilder und wie soll das auffassen, wenn sogar wir Erwachsene das nicht immer so ganz wahrnehmen können oder überhaupt. Ich sage, es ist eine Erzählung. Ich glaube auch daran, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich tun würde, wenn ich im Volk von Noah leben würde. auf welcher Seite ich stehe, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich momentan, ich weiß, wo ich stehe, aber ich weiß nicht im gesamten Bild, wie das so kompensiert. Also, und da ist eben die Hoffnung. Und was ganz Entscheidendes für mich ist, wenn ich jetzt überhaupt über die 99 Namen eben spreche, Gott sagt auch, ich werde dir so erscheinen, wie du denkst, wie ich bin. Also wenn man dann dementsprechend an den sehr barmherzigen Gott glaubt, dann wird auch Gott dir so erscheinen.
Okay, mache genau. Ich.
Ja, ja. Und das war, ist aber der Knackpunkt, weil viele Kinder, also vor allem unsere Vorgeneration, das kenne ich auch von türkischen Communities, die erzählen, dass sie in der Kindheit eben eine Moschee besucht haben und die Erzählungen waren nur darauf ausgerichtet, dass Gott eben nur der Bestrafende ist und Gott irgendwie so einen Stock hat und uns dauernd auf die Köpfe haut. Wenn man nur so ein Bild vermittelt bekommt, dann wo kann man dann denken, dass Gottes Barmherzigkeit ist? Also, und da deswegen finde ich ganz wichtig, dass du auch ein Buch dabei hattest jetzt. Wie erzähle ich das Kinderrecht und was für ein Bild und Verständnis erzeuge ich da?
Also diese Fragen von Macht und von Bestrafung, da haben wir auch schon mal zu gesprochen. Ihr könnt gerne durch unsere Folgen schauen. Das geht jetzt ein bisschen über unser Thema hinaus, aber wenn ihr da Interesse habt, auch gerade im religiösen Kontext, dann scrollt so ein bisschen nach unten, da findet ihr die Folgen zu Macht.
Ja.
Da haben wir schon, und auch über Pädagogik und Kinder. Wie sprechen wir über Geschichten, über religiöse Geschichten mit Kindern? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es total wichtig ist, anfragbar zu bleiben und nichts zu verheimlichen und gleichzeitig Kinder dabei zu begleiten. Die Fragen kommen und die sind oft ehrlich, aber genau darin liegt ja auch die Herausforderung.
Ja, hast du noch was zu ergänzen?
Ich habe tatsächlich noch einige Punkte, wie immer, bei solchen Geschichten.
Dann schieß los.
Ihr merkt ja auch, wir können echt total viel darüber reden, weil auch so vieles wichtig ist. Also, es gibt in der biblischen Arche Noah-Geschichte wird nur der Name Noah genannt, der Name seiner Söhne Sem, Ham, Japhet, die übrigens Stammväter der einmal der Semiten, aber auch der nordafrikanischen, südarabischen Völker sein soll. Und Japhet soll Stammvater der Menschen in Kleinasien und im Mittelmeerraum sein. Also die sollen da auch noch so drei Kontinente abbilden, ganz spannend. Aber der Name der Frau von Noah wird nicht genannt. Und dann gibt es so apokryphische Texte, Texte daneben. Da gibt es unterschiedliche. Ich glaube, Nama könnte einer sein. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Aber vor allem Heikal wird auch als ein möglicher Name der Frau von Noah genannt. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch, wenn es sie gibt, darüber hinaus vielleicht die Namen der Frauen nennen. Es wird nicht gesagt, ob es auch Schwestern gab, aber die Söhne werden natürlich mit Namen aufgezählt. Dann würde ich gerne noch hinzufügen, dass der Regenbogen ein ganz wichtiges Symbol ist, nicht nur für die Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen, sondern auch zum Beispiel für die queere christliche Community. Der Regenbogen steht für Diversität und für Vielfalt, für Akzeptanz und wird von den queeren Christinnen immer wieder auch als ein ganz wichtiges Symbol übernommen, angenommen, weitergedacht und auch weiterverwendet. Einmal um die Verbindung zu Gott und den Menschen darzustellen und dann um genau auf diese Geschichte auch unter anderem zu verweisen und zu sagen, wir sind in Vielfalt geschaffen, das ist das Charakteristikum unserer Schöpfungsidentität, des Menschen, der Schöpfung, aber auch irgendwie der Tiere. Und ich kann auch in viele andere Richtungen gehen, aber ich finde zum Beispiel ganz interessant, dass das Leben danach auf der Erde ja genauso weitergeht, wie es vorher war.
Total.
Also deswegen stelle ich mir schon die Frage, ja, hat es das jetzt gebracht? Also so eine Katastrophe. Also was hat sich Gott, warum? Ich finde, ich möchte Gott auch anfragen und sagen, es geht danach weiter, es geht sogar schlimmer weiter eigentlich, weil in der Bibel wird dann darüber berichtet, dass der Alkohol danach dazu kam, eine Sache noch, und die Sklaverei auch dazu kam. Ach so, und das Fleischessen. Das war vorher nicht.
Ach, in demselben Volk.
Das war vor der Sintflut, gab es das nicht, aber nach der Sintflut kam das. Und wenn man vorher eine vegetarische Ernährungsweise aus der Schöpfungsgeschichte herauslesen kann, wird es jetzt klar geboten, auch Fleisch zu essen.
Mm.
Das finde ich interessant und finde es auch ein bisschen schade. Noah wird dann natürlich Weinbauer und man weiß dann, dass er dann auch Alkohol getrunken hat. Da gibt es dann gleich die nächste Geschichte, wo er dann betrunken im Zelt liegt. Aber das finde ich spannend, dass diese Katastrophe, also die Geschichte einer Menschheitskatastrophe mit dem Gedanken, die Menschen sollen besser werden oder gut werden, weil sie waren vorher böse, das sollen sie jetzt nicht mehr, dass es am Ende noch viel schlimmer wird.
Also du weißt ja, also für mich ist es schwierig, solche Sätze zu droppen. Und ich habe schon auch, Astaghfirullah ist, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal auch gesagt, es ist so, wie soll ich das sagen, so, Gott behüte, ich habe diese Gedanken,
ja, und Gott weiß das und sieht das. Das sind meine Gedanken. Aber das ist, glaube ich, auch so wichtig und so schön, dass ihr jetzt genau sehen könnt, und könnt, wie das tatsächlich ist. Also, wir haben eine ganz ähnliche Geschichte und wir gehen so unterschiedlich damit um.
Ja.
Und die Fragen, die ich an Gott stelle, sind Fragen, die du nicht stellst oder nicht stellen möchtest.
Ja,
du hast andere Fragen und andere Interpretationen.
Total.
Und eigene Logiken. Und ich habe eigene Logiken.
Und manche, wir sind auch unterschiedliche Menschen. Ja, ja,
manche
klar.
können wir nachvollziehen und manche weniger.
Absolut. Und manche lassen wir einfach so stehen im Raum. Manches,
genau. Barmherzigkeit kann ich gut annehmen.
Genau.
Als Namen für Gott. Und
weil du jetzt nochmal Stichpunkt Essen gesagt hast, hast du, danke nochmal, weil ich hatte voll vergessen, ganz am Anfang der Folge, habe ich ja Aschure erwähnt und jetzt, ich erzähle nichts mehr darüber. Genau. Wir haben, nicht koranisch, das ist einfach so Traditionsübertragung, bevor die Arche gelandet ist, soll man eben in der Arche gedacht haben, ja, was essen wir denn jetzt? Weil allmählich die Reservaten dann auch irgendwie fertig waren und dann hat man eben gesehen, okay, hier haben wir ein bisschen ach Gott, ich verwechsel jetzt immer das Wort. Hirse? Diese Hilse?
Hirse.
So, okay.
Oder Hirse.
Ich meine, Hirse. Buday auf Türkisch. Also, bisschen Weizenähnliches, bisschen, weiß ich nicht, von anderen Zeugs. Und dann war die Idee eben, lass uns alles in einen Topf rein und ein Essen rausmachen. Und die Tradition ist, dass man jetzt immer in Muharram, also in dem ersten Monat des islamischen Kalenders und in dem Monat, Anfang des Monats soll eben die Arche gelandet sein, am 10. Tag höchstwahrscheinlich. Und da ist eben die Tradition, diese Aschure und Aschur ist eigentlich 10, der 10. von Muharram, diese Suppe oder Pudding, wie ich meine, zu kochen, weil das ist eher was Süßes, zu etwas Süßerem geworden. Ich weiß nicht, ob es damals auch so war. Und das zu kochen und mit anderen Menschen zu teilen. Und deswegen haben wir eben auch mit dem Kanaan-Restaurant zusammen das zusammen gekocht und gegessen. So, das war die Geschichte von der Aschure.
Das war sehr lecker. Ja, um ehrlich zu sein, auf den Fotos sieht es so aus, als hätte ich jetzt gekocht, aber eigentlich hast du es gekocht. Ich stehe zufällig gerade und rühre. Ich habe nämlich nur umgerührt und ein bisschen mitgeschnibbelt, aber du hast die Anleitung gegeben und warst head off.
Das haben wir alle zusammen gemacht.
Aber es hat sehr lecker geschmeckt.
Ja, danke, finde ich auch. So, jetzt als Abschluss eine Frage an dich. Wenn du in eine, abgesehen von, das ist jetzt nicht die Arche von Noah, okay, da kommen wir jetzt mal raus, aber in ein Schiff, das kann auch ein Reiseschiff, wie heißen die?
Weiß ich Kreuzschiff? Gar
nicht mehr. Kreuzschiff sein, nee. Weiß ich nicht. Einsteigen würdest, okay, gar nicht einsteigen würdest, mitnehmen. Drei Sachen. Was würdest du mitnehmen?
Also wenn ich mir vorstelle, dass ich da stehe und Noah sagt, steig ein, was würde ich mitnehmen? Wenn ich jetzt sage, eine Bibel, weiß ich nicht, in welcher Zeit ich mich befinde. Gab es die da schon?
Also oder abgekoppelt von
abgekoppelt von Noah und der Zeit. Aber was würde ich, finde das ist eine total schwere Frage, das kann ich gar nicht beantworten. Also vielleicht würde ich die Menschen mitnehmen, die ich sehr mag, das wäre eins.
Ja.
Gutes Essen und Bücher. Ich glaube, das ist das, was ich brauche.
Ja. Also Menschen, die überhaupt Kenntnis haben, wohin es geht, wie es geht. Also wie gesagt, ich bin nicht in der Arche, bin nicht in den Gedanken, in eine Arche einsteigen, die nicht von Sintflut bedroht ist, sondern eine ganz normale Arche.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, aber mach erstmal deins zu Ende.
Jeden Fall ein Menschen, der Kenntnis hat, wohin es hin muss. Also
ja, okay, das
Richtung,
ist sehr schlau. Das hast du vorher überlegt.
Nein, hab ich nicht. Aber dadurch, dass du erst gesprochen hast, hatte ich die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und Essen ist natürlich ganz wichtig. Und wenn möglich, eine Toilettenähnliche.
Irgendwas. Und ein WC.
Aber alles klar.
Ja, so unterschiedlich sind wir. Also ich darf mal deine Toilette benutzen und du kannst dir ein paar Bücher ausleihen von mir. Mir ist noch was eingefallen. Ich wollte noch sagen, also aus einer christlichen Perspektive wird die Arche auch als Kirche, also als Kirchenschiff gedacht oder interpretiert. Und wir haben noch gar nicht über die Taube gesprochen. Ich weiß nicht, wie das im Koran vorkommt, aber die Taube ist auch Friedenssymbol.
Ah.
Und warum sie zu einem Friedenssymbol geworden ist, liegt unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch an dieser Geschichte.
Ach, spannend. Wow. Vielen lieben Dank.
So.
So.
Jetzt essen wir Noahs Pudding.
Jetzt.
Aber bevor wir jetzt losgehen und Noahs Pudding essen, was ist jetzt nochmal Anoa? Ganz am Anfang hast du gesagt,
irgendwas war da, ja. Genau, Anoa ist ein Museum für Kinder im Jüdischen Museum in Berlin. Und genau, wir hatten mal im Rahmen der muslimischen Kulturwoche dort eine Veranstaltung gemacht. Ich selber konnte leider nicht teilnehmen, aber soll super spannend sein. Und auf der Webseite kann man dann auch Termine finden und buchen. Und da gibt es das Konzept eben von der Arche, Noa und weiteres. Geht mal hin und schaut mal, was da ist. Ja, vielen lieben Dank. War wieder mal eine tolle Folge. Schade, dass wir die jüdischen Perspektiven nicht drin hatten, aber ich glaube, so das Erste Testament ist vielleicht auch ähnlich in der Hinsicht, was du jetzt auch erzählt hast. Und, aber wir können ja mal Rebecca fragen.
Das
ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank natürlich auch an den Senat für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Überhaupt, dass dieses Podcast zustande kommen kann, auch in 2026. Wir möchten uns natürlich auch bedanken an Roger Paletti für das tolle Studio hier und für die tolle Zusammenarbeit. Und euch natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, für das Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Mitdenken.
Und Kybra, wie immer, ihr habt bestimmt Fragen an uns.
Ja.
Oder erzählt uns, was ihr mitnehmen würdet, wenn ihr in die Arche Noah einsteigen müsstet. Und schreibt uns das gerne an.
331 podcast@host-of-one.org.
Ciao.